Britpod Crime, England's mystery crime stories.
Nothing could have prepared them for the gruesome sight that lay underneath. Because what they unearthed were the remains of a female body.
Also immer wenn ich deine dicke rote Mappe mit der Aufschrift Mordfälle sehe, lieber Klaus, dann weiß ich, dass heute wieder ein besonderes Kapitel unseres Britpod dran ist, nämlich eine Crime-Folge. Was hast du denn diesmal dabei?
Ja, du, ein Verbrechen, dessen schreckliche Zusammenhänge England bis heute beschäftigen. Und nicht nur England, eigentlich die ganze Welt. Insbesondere aber Amerika, weil das Verbrechen dort nämlich hinspielt. Es ist der berühmte Mordfall Dr. Crippen. Ein Fall voller Lügen und Kaltblütigkeit, aber auch voller unbeantworteter Fragen. Und zwar bis heute. Über wen reden wir? Über den sogenannten Kellermörder Dr. Hawley Harvey Crippen. Geboren 1862 in Michigan. Gestorben, naja, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen.
Und was gibt's über diesen Mann zu sagen?
Die Geschichte beginnt in den USA. Dort arbeitet Dr. Crippen als Arzt für ein Pharmaunternehmen, verliert sehr früh seine junge Frau durch eine Gehirnblutung und heiratet 1894 erneut. Nämlich die junge Opernsängerin Cora Turner. Wer sie war, erklärt uns der Historiker Paul Brody.
It was while in New York that he met a woman named Corinne Cora Turner, the daughter of a Russian-Polish.
Es war in New York, wo er Corinne Cora Turner kennenlernte, Tochter eines polnisch-russischen Immigranten und seiner deutschen Frau. Von Anfang an war klar, dass beide sehr unterschiedlich waren. Während Dr. Crippen ruhig, höflich und reserviert auftrat, war Cora durchsetzungsfähig und extravagant. Trotzdem heirateten sie und zogen 1897 nach London.
Married and moved to London in 1897.
Und diese Cora nun, lieber Alex, sollte Dr. Crippens Schicksal werden. Ein Schicksal mit Irrungen, Wirrungen und einer tragischen, blutigen Berühmtheit.
Oh, inwiefern?
In mehrfacher Weise. Nachdem das frisch verheiratete Paar nach London umgezogen ist, arbeitet Dr. Crippen auch dort im Büro der amerikanischen Pharmafirma. Er ist nicht sehr happy dort, aber Cora ist ja zum Glück in einer ganz anderen Branche tätig und soll endlich als Künstlerin reüssieren. Von London erhofft sich die junge Frau eine bessere Karriere, denn in den USA lief es nicht besonders gut für sie. Wir haben ja gehört, die beiden waren sehr unterschiedlich und Coras extravagantes Wesen muss für den zurückhaltenden Arzt sehr anstrengend gewesen sein. Ständig überrumpelte sie ihn mit neuen Wünschen, ihr irgendwo wieder Kontakte zu machen und sie zu fördern. Dabei ist sie vermutlich aus gutem Grund nicht besonders erfolgreich. Es gibt Ohrenzeugen, die behaupten, sie hätte wenigstens ein bisschen wie die berühmt schlechte Sängerin Florence Foster Jenkins geklungen.
Gott, auf jeden Fall scheint es ja nicht für große Opernhäuser gereicht zu haben. Und für die relativ junge Ehe war das sicher auch nicht ganz gut.
Nein, Cora konnte nur in Varieté-Theatern auftreten, was sie natürlich sehr frustrierte. Alles in allem wurde London für sie zur Enttäuschung. Dr. Crippen wiederum durfte in England nicht als zugelassener Arzt arbeiten, was zum Problem wurde, als die Pharmafirma ihm kündigte und er jetzt für einen Gehörlosenverein arbeiten musste. Krisenstimmung bei den Crippens. Das Geld reichte vorn und hinten nicht. Die beiden zogen ein paar Mal um, bis sie schließlich eine Wohnung in der Hilldrop Crescent in Holloway nahmen. Dort konnten sie wenigstens hin und wieder ein Zimmer untervermieten.
Du weißt ja, ich werfe immer gerne einen Blick auf die Zeitgeschichte bei solchen Fällen zur Erinnerung. Das London um 1900 war ja voller Neuheiten. Die erste U-Bahn ging in Betrieb, zumindest der Vorläufer davon. Es gab die erste Telefonzentrale, der Greenwich-Tunnel unter der Themse wurde gebaut, das Ritz-Hotel öffnete.
Und, nicht vergessen, die ersten Funktelegramme wurden übermittelt. Das war damals wirklich eine echte Sensation.
Ja, auch das noch. Und London war eben neben New York schon die Weltstadt schlechthin. Und die Varieté-Theater und Music Halls, die sprießten wie Pilze aus dem Boden.
Nur leider hatte Cora Crippen nicht viel davon. Ihre Karriere unter dem Künstlernamen Belle Elmore wird immer erbärmlicher. In ihrem Frust nimmt sie sich einen der Untermieter als Lover. Auch andere Affären im Theater folgen, was Dr. Crippen natürlich nicht entgeht.
Also stellte er sie zur Rede.
Nein, ganz im Gegenteil. Er nimmt es als Aufforderung, sich nun seinerseits unverblümt zur Affäre mit seiner Sekretärin Ethel Leneve zu bekennen. Ab 1908 ist sie nun ganz offiziell seine Geliebte. Cora scheint das nicht zu stören, denn am Abend des 31. Januar 1910 hat das Ehepaar Crippen liebe Gäste zu Besuch, die Martinettis. Cora und Corley Crippen sind reizende Gastgeber. Man spielt bis morgens um 1.30 Uhr Karten mit den Martinettis, dann verabschieden sich die Gäste. Es ist das letzte Mal, dass jemand Cora Crippen lebend gesehen hat.
Aber es hat sie doch vielleicht sicher jemand vermisst.
Ja, aber Dr. Crippen ist gut darauf vorbereitet, wie man schnell sehen wird.
Because of her job as a stage performer, Cora's absence was soon noticed by her circle.
Wegen ihrer Bühnenauftritte wurde Cora bald von ihren Freunden vermisst. Viele fragten nach ihr. Dr. Crippen zerstreute aufkommende Zweifel mit der Erklärung, dass Cora kurzfristig in die USA zurückkehren musste. Doch nach einigen Wochen war das nicht mehr glaubhaft. Nun kam er mit der bizarren Erklärung, seine Frau sei in ihrer Heimat erkrankt und verstorben. Plötzlich passte einiges nicht zusammen. Die Zweifel wuchsen weiter, als Dr. Crippens geliebte Ethel begann, Coras Juwelen in der Öffentlichkeit zu tragen. Gänzlich fragwürdig wurde es, als sie Ende Februar ins Haus der Crippens einzog. Coras Verschwinden, ihr eventueller Tod und das Auftreten des neuen Paares war auffällig. Als erste alarmierte Coras Freundin Kate Williams, die unter dem Namen Vulcana als stärkste Frau im Varieté auftrat, die Behörden, was zunächst nicht weiter verfolgt wurde. Erst als mehr Fragen kamen, griff die Polizei ein. Am 8. Juli, Monate nachdem Cora zuletzt von den Marinettis gesehen wurde, erhielt Dr. Crippen Besuch von Chief Inspector Walter Dew, der zu Coras Verschwinden Fragen stellte. Die Geschichte, die er hörte, klang nun plötzlich ganz anders. Crippen erzählte Dew, dass Cora ihn wegen eines anderen Mannes namens Bruce Miller verlassen hatte, einen Amerikaner, den sie vor ein paar Jahren getroffen hatte. Dew riet ihm, dass es besser wäre, wenn Cora diese Geschichte bestätigen könnte, und Crippen versprach, Suchanzeigen in Zeitungen zu setzen, was er aber niemals tat.
From the explanations he had given to their social circle. He told Dew that Cora had left him for another man by the name of Bruce Miller, an American she had met several years prior. Dew informed him that it would be better if Cora contacted him to confirm this story, and Crippen replied, stating that he would place advertisements in newspapers in an effort to have her make contact. But he never did.
Dann überschlagen sich die Ereignisse. Dr. Crippen und Ethel geraten nach dem Verhör in Panik. Sie können ja nicht ahnen, dass Chief Inspector Drew sich fürs Erste mit Crippens Aussage zufrieden gegeben hat. Überstürzt packen sie ihre Sachen, fahren nach Brüssel, übernachten einmal und reisen dann weiter nach Antwerpen. Dort besteigen sie am 20. Juli 1910 den Dampfer SS Montrose, um mit ihm als Passagiere nach Kanada zu reisen.
War die Montrose nicht ein berühmtes Schiff der Canadian Pacific Line?
Woher weißt denn du das?
Na, weil es doch 1914 bei den Goodwin Sands vor Dover gestrandet ist, dieses Riesenschiff, und auseinanderbrach. Und mit den Goodwin Sands, da kenne ich mich ja bekanntlich gut aus, weil ich in der Nähe gerne Ferien mache.
Damals, zu Dr. Crippens Zeit und zwei Jahre vor der Titanic, war es noch ein stolzer, großer Atlantikdampfer. 135 Meter lang und mit Decks für über 1800 Passagiere. Das muss man sich mal vorstellen.
Du meinst, da ist das flüchtige Paar gar nicht aufgefallen?
Tatsächlich sind sie gar nicht unter dem Namen Crippen gereist, sondern haben sich getarnt, um nicht aufzufallen. Für die anderen Passagiere waren sie, hör gut zu, Vater und Sohn Robinson.
Jetzt Moment mal, habe ich richtig gehört? Als Vater und Sohn? Wie soll denn das jetzt gehen?
Ganz einfach. Ethel hat sich als Junge verkleidet. Sie war ja schlank und erst 27.
Das ist ja unfassbar. Und Scotland Yard blieb untätig?
Nein, denn Scotland Yard, lieber Alex, das weißt du doch, sollte man niemals unterschätzen.
Back in London, the authorities were busy searching the home at number 39 Hilldrop Crescent.
Nachdem man feststellte, dass die Bewohner verschwunden waren, durchsuchte die Polizei das Haus in der Hilldrop Crescent. Während der Durchsuchung stellte Chief Inspector Dew fest, dass auf dem Kellerboden Platten locker waren und ließ diese abtragen. Keiner war auf das vorbereitet, was darunter lag. Was sie in der Erde fanden, waren die Überreste einer Frau, bereits stark verwest. Es fehlte der Schädel und Teile der Skelette. Die Autopsie ergab, dass es Cora Crippen war, die angeblich in den USA weilte. Die Untersuchung ergab außerdem, dass die Unglückliche vergiftet, dann zerstückelt und im Keller begraben worden war.
The medical examiner also ruled that the doctor's unfortunate wife had been poisoned before being dismembered and buried underneath the cellar floor.
Ach, wie gruselig. Hat der Pathologe denn auch feststellen können, mit welchem Gift Cora getötet wurde?
Ja, mit Scopolamin oder auch Hyoscine, einem Beruhigungsmittel, das unter anderem gegen Erbrechen benutzt wird. Aber darauf kommen wir später noch zu sprechen. Und wie man schnell feststellen konnte, hatte Dr. Crippen dieses Mittel vor ein paar Wochen sogar selbst gekauft. Auf jeden Fall schlägt jetzt die Stunde des Rechtsmediziners Sir Spilsbury und des Toxikologen Wilcox, die zum ersten Mal ein solches Gift aus einer Leiche nachweisen können. Das war vorher nie gelungen. Denn das war schwierig, weil der Mörder die Tote zerstückelt hatte.
Aber jetzt begann doch sicher eine Großfahndung nach Dr. Crippen.
Und was für eine. Eine nie dagewesene. Scotland Yard lässt unter anderem in höchster Auflage Steckbriefe drucken und die Zeitungen sind voll mit den Aufrufen der Polizei, nach Dr. Crippen Ausschau zu halten. Jetzt macht der Fall in ganz Europa Furore. Viele wollen Dr. Crippen gesehen haben. Nur auf eines kommt niemand, dass sich Crippen und Ethel ungestört auf hoher See befinden.
Wo sie natürlich nicht entdeckt werden konnten, so weit von England entfernt.
Oh doch. Das Schicksal ist ja bekanntlich unberechenbar. Denn jetzt gibt es einen schier unglaublichen Zufall. Die SS Montrose war nämlich als eines der wenigen Schiffe jener Zeit bereits mit einem Telegraphen ausgerüstet. Das war schon was sehr Besonderes. Und so schickte der Kapitän der Montrose, Henry George Kendall, von hoher See ein Funktelegramm mit folgender Nachricht an Scotland Yard. Habe Verdacht, dass der Londoner Kellermörder Dr. Crippen unter den Passagieren ist. Schnurrbart weg, wachsender Bart, Begleitung als Junge verkleidet, nach Benehmen und Statur aber ein Mädchen.
Was für ein Hammer. Der Telegraph als Teil polizeilicher Fahndung. Sowas hat es doch vorher noch nie gegeben, oder?
Nein, das war absolutes Neuland und natürlich auch bahnbrechend für spätere Kommunikation dieser Art. Wie war der Kapitän nun aber argwöhnisch geworden? Das hatte mit der Aufmerksamkeit seiner Passagiere zu tun. Du kennst das ja. Man kommt sich an Bord ziemlich nahe und hat dauernd miteinander zu tun. Also da fiel sowas schon auf. Denn einige Gäste hatten bemerkt, dass der angebliche Junge an Bord viel zu weite und unpassende Kleidung trug und auch Dr. Crippen, ein kleiner Mann mit dünner Brille, sich ihm gegenüber sehr seltsam benahm.
Aber Crippen war ja nun mitten auf dem Atlantik. Wie wollte man ihn denn dort festnehmen? Das war ja weit außerhalb der britischen Gewässer.
Da kam nun eine weitere ungewöhnliche Idee ins Spiel. Scotland Yard schaute sich nämlich die Fahrpläne der Reedereien an und stellte erfreut fest, dass es ein noch viel schnelleres Schiff als die SS Montrose nach Kanada gab, nämlich die SS Laurentic. Die Montrose fuhr 12 Knoten, die Laurentic glatte 16 Knoten. Und ganz fahrplanmäßig würde sie die SS Montrose irgendwann überholen und bereits in Kanada sein, wenn Dr. Crippen eintraf. Und so fasste Chief Inspector Dew einen mutigen und auch hier doch wieder bahnbrechenden Entschluss.
He and several officers boarded the SS Laurentic.
Er und ein paar Mitarbeiter gingen an Bord der SS Laurentic, die viel schneller als die Montrose fahren konnte. So wurden die angeblichen Vater und Sohn am 31. Juli auf dem St. Lawrence Fluss festgenommen. Sie wurden als Dr. Crippen und seine Geliebte identifiziert und für ihren Prozess nach London gebracht.
Diese Festnahme an Bord, das muss doch alles sehr gut vorbereitet gewesen sein. Ich meine, Schiffe fahren ja schnell weiter. Der Chief Inspector von Scotland Yard war weit von London entfernt und das dann alles mitten auf dem St. Lawrence River?
Wie die Festnahme ablief, ist ja genau überliefert. Das weiß man. Die Situation ist echt filmreif. Inspektor Dew geht verkleidet als Lotse an Bord der SS Montrose, stellt sich vor den Gesuchten und sagt: Guten Morgen, Mr. Crippen. Erkennen Sie mich? Ich bin Inspektor Dew von Scotland Yard. Der überraschte Crippen versucht gar nicht erst zu fliehen. Stattdessen antwortet er müde: Gott sei Dank ist es jetzt vorbei. Dann streckt er dem Inspektor bereitwillig seine Handgelenke entgegen.
Was für ein Szenario. Du hast recht, besser hätte man das für einen Film auch nicht erfinden können, oder?
Deshalb sind ja auch im Laufe der vielen Jahrzehnte immer wieder Kinofilme über diesen wahnsinnigen Fall gedreht worden. Von Dr. Crippen an Bord 1942 mit Regisseur Erich Engel bis zu einem moderneren Film von Robert Lynn. Aber die Geschichte ist mit der Festnahme ja noch nicht zu Ende, lieber Alex. Denn erstens hat Dr. Crippen nie gestanden und zweitens hat er einen schrecklichen Fluch hinterlassen.
Oh Gott, einen Fluch auch noch? Gegen wen denn bitte? Den Inspektor?
Nein, gegen den Kapitän der Montrose. Ihm nämlich hat Crippen bei der Verhaftung zugerufen: Für diesen Verrat werden Sie noch bezahlen. Seefahrer, die ja an schlechte Omen glauben, mussten ein paar Jahre später erfahren, dass Kapitän Kendall mit einem anderen Schiff im St. Lawrence-Strom kollidiert war. Und zwar genau an der Stelle, an der die Crippen-Verhaftung stattgefunden hatte.
Ach, hör auf, du weißt, dass ich abergläubisch bin, da kriege ich schon wieder Gänsehaut.
Ja, aber da musst du jetzt durch. Denn der Fall Crippen steckt nun mal voller Rätsel. Selbst der folgende Prozess war schwierig.
So it was that on October 18th, Crippen stood alone in the dock at the Old Bailey before the Lord Chief Justice of England.
So stand Crippen am 18. Oktober vor dem obersten Richter Lord Ulverstone. Die Verteidigung trug vor, dass die Gefundene im Keller nicht Crippens Frau war, sondern dass eine Unbekannte dorthin gelegt worden war. Die Anklage aber bewies, dass es Cora war, weil ein Stück Haut gefunden worden war, das mit Coras Narbe am Unterbauch übereinstimmte. Dazu fand man ein Stück von Coras Pyjama, dessen Stoff erst 1908 hergestellt worden war, was bewies, dass die Tote erst nach dem Einzug der Crippens dort platziert worden war. Doch der schlagendste Beweis war, dass sich in der Toten ein Gift namens Hyoscine befand, das Dr. Crippen im Januar gekauft hatte, nur ein paar Wochen, bevor seine Frau zuletzt gesehen worden war. Mit diesen Beweisen brauchten die Geschworenen nur 30 Minuten, um Dr. Hawley Harvey Crippen des Mordes an seiner Frau schuldig zu sprechen und ihn zum Tode zu verurteilen. Am 5. Oktober stand Esel Lene vor Gericht und wurde als unschuldig befunden. Als Dr. Crippen am 23. November 1910 vor dem Galgen stand, war er allein. Er wurde in einem unbekannten Grab beigesetzt, zusammen mit einer Fotografie seiner Geliebten und einigen ihrer Briefe.
Was alone when he faced the gallows on November 23rd. He was buried in an unmarked grave with a photograph of his beloved mistress along with several of her letters.
Doch mit Dr. Crippens Tod durch Erhängen am 23. November 1910 war der Vorhang vor diesem Fall nur scheinbar geschlossen. Denn seither gab es viele Versuche, dieses Urteil in Frage zu stellen. Vor allem, weil die Forensik damals noch nicht so weit entwickelt war wie heute und der Pathologe sich angeblich zu sehr auf seine Erklärungen festgelegt hatte.
Ist das auch deine Einschätzung?
Naja, eines ist doch wohl klar. Damals war das Gericht Old Bailey, sagen wir mal vorsichtig, nicht gerade zimperlich mit dem Ausspruch der Todesstrafe, wenn die Beweise halbwegs dafür sprachen. Da hat es doch eine Menge Fehlurteile gegeben, wie man inzwischen weiß. Heute tauchen da ganz andere Fragen auf. So hat der Forensikprofessor David Foran vor einiger Zeit die DNA von Cora Crippens heutiger Großnichte untersucht und mit Coras sterblichen Überresten verglichen. Dabei stellte er fest, dass es keinerlei Übereinstimmungen gibt. Seltsam, nicht? Obwohl die beiden doch verwandt sind. War die Tote also doch nicht Cora Crippen?
Aber das ist lange her.
Nee, DNA vergeht nicht, mein Lieber. Ein Bekannter von Dr. Crippen hat auch mal vermutet, die tote Frau könnte eine Patientin gewesen sein, an der Crippen eine missglückte Abtreibung vorgenommen hatte. Willst du noch mehr angeblich sichere Versionen? Gibt es. Dass es doch Cora war und Crippen sie aus Versehen mit diesem Medikament getötet hat. Oder dass es Cora war und Crippen sie umgebracht hat, weil sie Syphilis hatte. Vermutungen über Vermutungen. Unausrottbar Tja, und bis heute lebendig.
Ja, und das schon über 100 Jahre lang.
Aber eines steht unverrückbar fest. Cora Crippen ist tatsächlich nie wieder aufgetaucht. Auch nicht in den USA, obwohl man lange und intensiv nach ihr gesucht hat. Und so bleibt am Ende doch eher das Bild von einem schuldigen Dr. Crippen, dessen letzter Gang im Londoner Gefängnis Pentonville ein schauriges Kapitel beendet hat.
Doctor, it's time.
Britpod Crime, England's mystery crime stories.